Hallo und willkommen zu einem neuen Podcast. Heute hier beim Mann, der sich mit den inneren Werten der Menschen beschäftigt. Ich bin heute bei dem super Gastroenterologen und Spezialisten Dr. Bernhard Hoppe. Hallo, herzlich willkommen.
Grüß dich.
Es wäre ganz schön für die Leute, die dich draußen erstaunlicherweise noch nicht kennen sollten, dass du dich mal vielleicht ganz kurz vorstellst, so deinen kurzen Werdegang oder womit ihr euch hier in der gastroenterologischen Praxis am Harras eigentlich so beschäftigt.
Wir sind niedergelassen seit 12 Jahren, beide seit 20 Jahren in der Medizin tätig, haben zunächst in Großhadern angefangen, der Wolfgang war dann im Augustinum, ich in Neuperlach und dann im Augustinum und haben uns dann 2008 in die Praxis niedergelassen. Wir machen schwerpunktmäßig Endoskopie, Vorsorgeuntersuchungen natürlich und betreuen gastroenterologische Patienten mit den ganz klassischen gastroenterologischen Erkrankungen, allen voran chronisch entzündliche Darmerkrankung, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn und darüber hinaus Patienten mit Lebererkrankungen, Pankreaserkrankungen, Verdauungsbeschwerden.
Okay, das heißt, euer Spektrum umfasst aber natürlich auch, womit wir uns ja heute beschäftigen wollen, mit dem Thema Darmkrebsvorsorge, Darmspiegelung. Ja? Das ist ja auch bei mir in der Praxis immer so ein heikles Thema, weil ab einen gewissen Zeitpunkt muss man auch über diese Punkte reden. Das heißt, bei den Männern Prostata natürlich, dann kommt irgendwann auch mal der Darm, bei den Frauen auch. Kannst du jetzt aus deiner Erfahrung eigentlich sagen, gibt es da einen schönen Vergleich? Sind die Frauen eher mutiger oder die Männer oder ist das bei euch 50-50? Oder sind wir Männer doch die Angsthasen?
Also man liest immer, dass die Frauen leichter zur Vorsorge gehen, aber es wird mir aus dem klinischen Alltag schwerfallen zu sagen, es fällt mir auf. Also ich sehe ähnlich viel Männer wie Frauen.
Okay. Und bei den Männern, da braucht man auch nicht viel Überzeugungsarbeit. Das heißt, wenn die bei dir jetzt auch mal einen Termin haben, weil ich sie gedrängt habe, dann gibt es auch no way back. Oder hier rennt keiner jetzt raus oder so. Wenn du auf einmal mit deiner schwarzen Mama um die Ecke kommst, da ist jetzt also keiner dabei, der sagt, ich habe es mir gerade anders überlegt, ja?
Die kommen, haben das Schlimmste ja eigentlich schon hinter sich. Die sind dann überzeugt und kommen ganz klein mit Hut und wollen es jetzt hinter sich bringen.
Kannst du mir denn mal erzählen, ganz grundsätzlich und auch dem Hörer draußen, wie so eine Geschichte abläuft? Weil wenn ich da jetzt keine Ahnung von habe, dann denke ich, um Gottes Willen, der muss mir jetzt doch in einem doch recht vulnerablen Bereich meines Körpers eine Kamera einführen. Wie würdest du jetzt mich als deinen Vorsorgepatienten, ich bin natürlich sehr jugendlich und noch Lichtjahre von dieser Untersuchung entfernt, ist klar, aber wenn ich jetzt ein Kandidat wäre, wie würdest du mich auch mental vorbereiten oder wie sieht dein Alltag bei so einer Art der Vorbereitung bei Patienten aus?
Gut, wir erklären, wie wir die Untersuchung durchführen und ich glaube, es geht schon auch darum, den Leuten klarzumachen, dass es jetzt kein wahnsinnig gefährlicher Eingriff ist. Wir machen das mit einer Sedierung, die schlafen.
Sedierung heißt überhaupt
eine Schlafspritze, eine Narkose. Okay. Wir haben Anästhesisten, die Patienten in Schlaf begleiten und letzten Endes ist es für viele wirklich so, die schlafen ein und wachen auf und fragen, war die Untersuchung schon? Und man muss auch sagen, dass in den letzten Jahren die Untersuchung durch immer modernere Geräte inzwischen wirklich ein Kinkerlitzchen ist. Es ist nicht komplikationsträchtig. Also dieses Hohlorgan wird mit einer flexiblen Kamera entlang gespiegelt und bei einer diagnostischen Untersuchung, wo man nur guckt, kenne ich keine Komplikationen.
Also das heißt, so alles in allem ist das Thema in 40, 45 Minuten erledigt?
Ja, definitiv. Also die Patienten haben dann noch die Untersuchung selber in 20 Minuten und dann wachen die Patienten auf. Das ist ein Abschlussgespräch, zwei Stunden hier in der Praxis.
Und ich kann also dann, wenn ich jetzt heute Abend nochmal zum Griech gehe und es mir gut gehen lasse mit ordentlichen Gyros Peter, könnte ich morgen um 7:30 bei dir auch die Vorsorge vom Darm direkt machen.
Das wäre sicherlich ein bisschen couragiert, jetzt eine anstrengende Nacht für uns beiden. Ne, was sollte man schon?
Das heißt, Vorbereitung sieht dann wie aus oder was wird noch empfohlen?
Wir empfehlen gerne, gerade bei Leuten, die eher mit Verstopfung zu tun haben und wo sich der Darmträger entleert, dass die ein paar Tage vorher schon Körner weglassen, weil die verstopfen immer die Absaugkanäle, mit denen man dann quasi den Rest Flüssigkeit noch raussaugt. Und die Vorbereitung beginnt am Vortag, ein kleines Frühstück. Und dann am besten
Champagner, Hummer,
irgendwas Kleines, ja. was jetzt nicht so Standard viel Volumen einnimmt. Ja. Und dann am Nachmittag fängt man dann mit dieser Vorbereitungslösung an. Das ist ein
Das ist ja das, was die Patienten mir leider immer wieder auch sagen, dass sie, also A, ist es geschmacklich eine Herausforderung.
Fürchterlich.
Ja, ich habe das ja früher als Zivi noch in einer Salzlösung angerührt. Und zwar wirklich literweise. Ich glaube, ich habe den armen Herrschaften da teilweise mehrere Liter Salzlösung eingepfleut, dass sie das überhaupt behalten haben. Ich meine, haben sie ja nicht, aber körperlich überstanden haben. Und da dachte ich eigentlich jetzt heute im modernen Zeitalter, dass es da irgendwie Bananenshake, Vanille, Soja, Latte, Chai-Geschmack gibt. Und
das ist nicht der Fall, oder? Es braucht eine hyperosmolare Lösung, die den Darm überlistet. Der Dickdarm, der resorbiert wahnsinnig gut Flüssigkeit. Und wir wollen aber, dass die eben im Darm bleibt und spült. Und deshalb wird die mit solchen langkettigen Salzen, Zuckern im Endeffekt hyperosmolar gemacht. Und die schmeckt immer fürchterlich.
Also man kann es nicht geschmacklich.
Es wird nie der Sommerdrink 20.
Nicht wirklich. Ja. Könnte man machen. Vielleicht ist das ein Trend jetzt hier. Das heißt, wie viel ist das? Ein Liter, zwei? Oder was müssen
wir? Es ist, kommt so ein bisschen drauf an. Es ist um ein Liter. Manche bieten so einen halben Liter Präparate an, aber die sind dann meistens nicht ganz so effektiv. Also zwischen einem halben Liter und einem Liter. Man muss ein paar Gläser runterschütten, wo es einwirkt. Jeder leidet da, aber das schafft man.
Das hilft ja nichts. Und wann weiß ich, wann es soweit ist? Jetzt habe ich das getrunken und bin fleißig auf der Toilette.
Dann rumpelt es so ein bisschen.
Wie Kamillentee, was da noch rauskommt.
Genau. Ja? Nach einer Stunde merkst du, dass der Darm anfängt zu gluggern. Ja. Und dann kommen hässliche Durchfälle. Dann sollte man auch die Toilette
griffbereit
haben, okay. Exklusiven Zugang. Und dann ist es nach 3 Stunden vorbei. Und am nächsten Morgen muss man die Schose nochmal über sich ergehen lassen.
Ach so, ich dachte, mit einer Geschichte wäre das dann erledigt. Also das heißt nochmal das Gleiche.
Genau.
Das heißt, je sauberer der Darm natürlich, desto besser für dich, weil du den einfach besser beurteilen kannst.
So ist es.
Mit keine Verschmutzung und irgendwelche möglichen Veränderungen am Darm überdecken beispielsweise. Und dann lege ich mich zu dir, werde von einer freundlichen Dame entkleidet und wieder mit frischer OP-Kleidung bekleidet, ja. Und leg mich dann in deine Hände und dann geht's los sozusagen.
Der Anästhesist stellt sich vor, genau, und dann...
Und das heißt, das geht aber einfach so, oder wie kann ich, der Darm, den stelle ich mir eigentlich sehr eng oder auch den Zuschauern sehr eng und eckig und eher zusammengefallen vor. Wie kriegst du den Überblick dann da rein? Also
das ist im Endeffekt das, was die Untersuchung für den Untersucher schön macht. Du lernst mit Erfahrung immer besser den Darm einzuschätzen. Hat wahnsinnig viel mit Gut-Feeling zu tun. Du fädelst den im Endeffekt auf dieses flexible Endoskop auf und der erfahrene Untersucher untersucht wirklich immer schonender. Meistens saugt man sich so ein bisschen hoch und drückt nicht so sehr und aber es hat viel mit Geschicklichkeit.
Aber mit Gas, oder? Ich muss es doch ein bisschen aufdehnen, dass du auch eine Übersicht bekommst.
Na gut, das Hochspiegeln geht wirklich durch Hochsaugen und Hochschieben. Ja. Und den Darm muss ich aber natürlich auch entfalten. Und dazu insuffliere ich Luft, beziehungsweise die meisten machen jetzt CO2, weil das dann resorbiert wird und die Patienten nach der Untersuchung nicht so ein Meteorismus und nicht so Blähungen haben.
Ja, also dann den Dickbauch, ja, und sich dann über dich beschweren, was du da angestellt hast. Das heißt, während der Untersuchung könntest du aber auch schon relativ gut aufgrund deiner Erfahrung auch schon feststellen, ob wir jetzt doch ein gröberes Problem haben oder auch eben entzündliche Veränderungen. Genau. Das heißt, nach dieser Untersuchung, die ja eigentlich immer noch der Goldstandard ist für diese Form der Vorsorge, wäre der Patient eigentlich schon relativ guten Informationen oder er kriegt einen guten Informationsgehalt über das, was ihn erwartet oder Gott sei Dank, vielleicht hoffentlich nicht.
Definitiv. Erwartet. Das ist das Faszinierende, dass wir im Endeffekt, ohne das Organ kaputt zu machen, in das Organ reingucken können. Also der ist eigentlich.
Was für den Magen übrigens nebenbei genauso funktioniert, auch den kann man natürlich endoskopisch untersuchen, auch mit allem, was dazugehört, sprich Entzündung, entzündliche Veränderungen. Man braucht nicht diese Form der Vorbereitung, also den Magen muss man nicht abführen. Das heißt, man muss sich jetzt nicht künstlich übergeben, damit du da reingucken kannst. Nur die Nüchternheit ist wichtig. Also das ist schon eine tolle Sache. Warum mache ich das jetzt nicht in dem modernen Zeitalter, wo wir quasi uns mit VR-Brillen ausstatten und über die künstliche Intelligenz und in virtuelle Räume uns begeben? Wieso fahre ich dann nicht eigentlich mit einer Kamera durch den Darm und lasse den Fotos machen? Oder Stichwort virtuelle Koloskopie?
Also es gab ganz interessante Studien, wo Patienten solche Kameras geschluckt haben. Und dann hat man mal geguckt, wie häufig solche Strukturen von diesen Kameras erfasst werden, die ja jeder hat. Zum Beispiel der Ausgang des Gallengangs. Und da hat man dann festgestellt, dass man den nur auf 25% der Fotos gesehen hat. Das ist natürlich auch dadurch bedingt, dass die Kamera selber nicht Luft insufflieren kann. Das heißt, die kullert durch einen nicht entfalteten Darm und überall Falten, da sieht die nichts. Und die andere Frage mit dieser virtuellen Koloskopie, das ist letzten Endes so, dass da am Computer aus bestimmten Schnittbildern der Darm wieder zusammengesetzt wird. Aber kleinere, feine Strukturen werden nicht dargestellt. Und auch da ist das Problem, der wird nicht aufgeblasen. Und flache Polypen kann man mit solchen Verfahren überhaupt gar nicht darstellen. Der Goldstandard ist wirklich die Endoskopie. Und da bin ich eigentlich auch überzeugt, das wird sie bleiben.
Okay, weil natürlich auch das Problem da ist, wenn du jetzt selbst in dieser virtuellen Koloskopie irgendwas erkennst, dann müsstest du ja eh nochmal zu dir, um diesen möglichen Polypen, den man dann festgestellt hat, eben auch zu entfernen. Deswegen so würde man sich ja ein
Untersuchungsgang sparen. Und das Unangenehme, die Vorbereiterei mit diesem Trinken, das ist das Gleiche. Das heißt, im blödesten Fall trinken die dann zweimal.
Genau. Und diese Frage kommt nämlich immer, weil natürlich die Scham dann doch da ist, sich ein Gerät einführen zu lassen. Klar, das entspricht eigentlich nicht immer unserer Natur, aber klar, eigentlich, wenn man es macht, dann richtig.
Scham, also man muss wirklich sagen, der Untersucher geht an so eine Untersuchung mit einem professionellen Blick. Ich weiß im Nachhinein so ungefähr gar nicht mehr, welches Gesicht zu welchem...
Du guckst ja auch nicht ins Gesicht. So ich sage, das ist ja das andere Ende. Okay, ja, das ist ja auch der Sinn, dass wir hier so ein bisschen die Angst davon nehmen. Was würdest du denn jetzt allgemein, ich glaube auch, dass sich die Entwicklung der Darmerkrankungen oder auch Darmtubo oder Polypen, das hat sich ja wahrscheinlich jetzt über die Jahre so ein bisschen auch verändert. Was wäre jetzt so deine grobe Empfehlung für die Patienten männlicher, weiblicher Natur, ab wann sollte man sich denn Gedanken über so eine Untersuchung machen?
Die klassischen Vorsorgeempfehlungen sind für den Mann ab 50, für die Frau ab 55, was ich schon mal frech finde, weil also warum soll die Frau auch, warum soll die 5 Jahre später gespiegelt werden?
Oder hat das einen Hintergrund? Wir wissen es nicht. Okay, ja. Aber das ist jetzt so tatsächlich. Genau. Ja.
Und bei Patienten, bei denen in der Familie Angehörige am Darmkrebs erkrankt sind, sagt man so in aller Regel 10 Jahre vor dem Erkrankungsalter. Ich habe auch viele Patienten, die sich vorher schon spiegeln lassen und im Endeffekt zum Anlass nehmen, dass die Verdauung spinnt oder dass sie häufig Beschwerden haben. Und da schwingt natürlich dann auch ein Vorsorgeaspekt immer mit. Und wir finden auch durchaus in Patienten in jüngerem Alter auch Adenome, Polypen, und die profitieren davon, dass wir die entfernen.
Also du würdest sagen, dass Darmerkrankungen / Darmkrebs ein bisschen jünger geworden ist sozusagen oder das jüngere Alter jetzt auch betrifft?
Auch, also ja. Es geht ja vor allem bei dieser Darmkrebsvorsorge darum, dass man diese Adenome, die Vorstufen, die Polypen findet und entfernt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch ganz schön viele junge Patienten Adenome haben.
Warum? Und
die wachsen über Jahre ganz lahm vor sich hin. Ein Adenom entartet nicht innerhalb von wenigen Jahren. Das entartet häufig in weit über 10 oder 15 Jahren. Mhm. Aber wenn man die halt früher feststellt, sind die Patienten, stecken so eine Untersuchung besser weg. Mit 55 hat man gelegentlich schon Herzinfarkt oder einen Hypertonus also entwickelt.
Höheres Risiko bei der Untersuchung halt einfach aufgrund
irgendwelche Begleiterkrankungen zu haben. Und junge Patienten gehen natürlich mit einem kleineren Risiko in so eine Untersuchung und häufig haben sie, wenn sie Polypen haben, dann auch noch kleinere Polypen. Also ist jetzt nicht doof, auch gelegentlich jüngere Patienten, wenn sie Beschwerden haben, aus einem Vorsorgeaspekt mitzuspielen.
Und bei den Jüngeren oder generell würdest du denn sagen, wenn wir uns jetzt mit dem Thema Darmkrebserkrankung oder Polypen beschäftigen, von außen, also außer mal dem Pech, dass man vielleicht eine erbliche Belastung hat, also der genetischen Komponente und Variante, was würde denn sonst deiner Meinung nach noch dazu führen oder was sind denn Risikofaktoren im Lifestyle-Bereich? Also sprich, gibt es da
klassische Adipositas,
Übergewicht, ja?
Diabetiker haben häufig auch häufiger Polypen und ein ungesunder Lebensstil. Rauchen, gerne mal über den Durst trinken. Also ein ungesunder Lebensstil spielt sicherlich auch eine Rolle. Und dann familiäre Belastung, das in der Familie.
Das sind so die Hauptauslöser, die diese Erkrankung begünstigen können. Ja. Das ist ja das, was wir propagieren, auch das Übergewicht natürlich, weil ja das Bauchfett natürlich sich leider auch kontraproduktiv auswirkt und uns eben dann in diese Bredouille und in deine Praxis dann führen kann. Ja. Das heißt zusammenfassend, jemand, der keine Problematik in der Familie hat, sollte als männlicher Kandidat sich so ab 50 langsam mal mit diesem Gedanken beschäftigen, Frauen ab 55. Wir trinken am Abend vorher ein schönes Getränk, was unseren Darm befreit, und auch am nächsten Morgen. Du machst das professionell in einer guten, soliden Zeit. Ergebnisse kommen dann ja auch. Also man entnimmt ja, je nachdem, wenn was zu sehen ist, auch kleine Proben, die werden histologisch aufgearbeitet. Und dann nach ein paar Tagen hat man dann auch das Ergebnis, um welche Form eines Polypen es sich handelt, weil davon ja auch dann das Intervall abhängig ist, wann man sich dann wieder bei dir vorstellen oder bei irgendeinem Kollegen aus der Gastroenterologie vorstellen muss. Das heißt, schlimm ist es nicht. Wir können also nur nach außen rufen, kommt alle her, macht's einfach, weil das ist auch noch eine Frage, die ich wichtig finde. Wenn man es denn macht, in diesem Fall, und man hat jetzt ein grenzwertiges Ergebnis, oder anders formuliert, wenn ich es frühzeitig mache und man trotzdem etwas feststellt, dann ist doch meine Chance, dass ich etwas Böses vermeiden kann, vielleicht gar nicht so schlecht. Oder wie sehen die Chancen generell aus, selbst wenn man was entdeckt, in einer frühen Form, dass das eben mich nicht langfristig belastet?
Also das ist wirklich das Tolle an dieser Art der Vorsorge. Darmkrebs ist eine der lahmsten Erkrankungen in der Entstehung. Und wenn ich da früh eingreife, diese Adenome entferne, teilweise auch das Karzinom in einem frühen Stadium erwische, kann ich extrem viel rausholen. Also das heißt, wenn wir diese Erkrankung im Frühstadium zum Beispiel auch noch erwischen, können wir die wirklich heilen. Das ist ja bei anderen Krebsarten nicht so. Insofern, diese Art der Vorsorge, da bin ich fest überzeugt, ist wahnsinnig sinnvoll.
Also, damit können wir doch ganz gut schließen. Lieber Bernhard, ich sage vielen Dank. Ich ende mal wieder mit einer Erkenntnis des Tages. Ja, kümmerst du dich um deinen Darm, gibt es später keinen Alarm. Den wirst du wahrscheinlich zukriegen. Bernhard, vielen Dank. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns nochmal. Und beim nächsten Mal gibt es wieder was von meiner Regierung über alle möglichen Themen dieser Welt. Danke und schönen Abend euch. Tschüss.